Und an was glaubst du so? An das Schicksal, an eine höhere Macht, die man ohnehin nicht fassen oder verstehen kann, an die Deutsche Bank, an das Universum, an mich selber, an eine der etablierten Religionen, Buddhismus, Islam, Hinduismus, Judentum, Christentum oder eben an gar nichts. Die Liste der Inhalte wäre lang, wenn man Leute auf der Straße fragen würde, was sie glauben. Macht man eher selten. Ist ja auch wirklich eine sehr persönliche Frage, jemanden irgendwie zu interviewen oder auch schon in Beziehungen, wenn man näher an Menschen dran ist, wirklich darauf zu kommen, was glaubst du eigentlich so? Gibt es mehr außer diesem Leben oder ist das alles, was wir hier sehen? Wir würden diese, vielleicht noch viel mehr andere Antworten hören. Wir wollen uns in den nächsten Wochen in meinen Predigten, wenn ich dran bin, einmal mit dem Wesen des christlichen Glaubens beschäftigen und mit dem, was Glauben an den Gott der Bibel im Kern bedeutet. Und wir wollen das tun, indem wir uns die Person des Abraham anschauen. Denn gerade in seiner Geschichte kann man eine ganze Reihe von Aspekten des Glaubens sehr praktisch deutlich machen. Und das ist ja immer das Schöne an der Bibel, dass sie eben nicht nur so aus trockenen Lehrsätzen besteht. Hier, bitteschön, das hast du zu glauben, das hast du abzunicken. Und wenn du das tust, dann bist du ein guter Christ. Sondern in der Bibel haben wir ganz viel gelebte Geschichte. Und zwar Geschichte, und eben auch Geschichten, die uns zeigen, wie Gott im Leben von Menschen handelt. Das sind einfach Ereignisse, was stattgefunden hat im Leben von einzelnen Leuten. Menschen, die natürlich schon in einer anderen Zeit lebten. Also da muss man dann schon noch mal etwas genauer hinschauen, in was für einem Umfeld sie gelebt haben, in was für einer Zeit sie gelebt haben, was für eine Kultur sie umgeben hat, wo sie drin waren. Da muss man schon etwas genauer hinschauen, was das im Einzelnen dann bedeutet hat, gerade für diese Leute damals. Aber nichtsdestotrotz sind es eben einfach alles echte Menschen mit zwei Händen und zwei Füßen, mit Träumen und Wünschen und Brüchen in ihrem Leben, wo Sachen nicht so gelaufen sind, wie sie sich das vorgestellt haben, mit Ecken und Macken in ihrem Charakter, in mehr oder weniger schwierigen Lebensumständen. Stinknormale, echte, lebendige Menschen eben. Nun, von Abraham, der am Anfang ja noch Abram hieß, auf diese Namensveränderung kommen wir im Laufe der Predigtreihe bestimmt irgendwann zu sprechen, jetzt heute noch nicht. Aber von diesem Abram, da lesen wir ganz am Anfang Folgendes, da gebe ich uns erstmal diesen etwas längeren Text. Der Herr sagte zu Abram, gehe fort aus deinem Land, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich werde dich zum Stammvater eines großen Volkes machen und dir viel Gutes tun. Dein Name wird überall berühmt sein. Durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Abram gehorchte und machte sich auf den Weg. Er war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Mit ihm kamen seine Frau Sarai, sein Neffe Lot, sowie alle Knechte und Mägde, die sie in Haran in den Dienst genommen hatten. Mit ihrem ganzen Besitz brachen sie in Richtung Kanaan auf. Abram vernimmt also auf irgendeine Weise, die nicht näher beschrieben wird, Gottes Stimme. Und für ihn bedeutet, diesem Gott zu glauben, jetzt zuallererst einmal einfach dieser Stimme Gottes zu gehorchen, ganz praktisch, seine 7 Sachen zu packen und aufzubrechen und auszuziehen. Aufzubrechen und auszuziehen aus seinem gewohnten Leben, aus dem, was er kennt, aus dem, wo er bisher ja, sich aufgehalten hat und ein Stück auch eben in Sicherheit war. Der erste Aspekt ist also dieser: Dem Gott der Bibel zu glauben heißt manchmal ausbrechen, aufbrechen und ausziehen aus gewohntem Gebiet. Und um das für uns ein bisschen greifbarer zu machen, wollen wir uns ein paar Beispiele anschauen von Menschen aus der Bibel und auch aus der Kirchengeschichte, die genau solch einen Schritt gegangen sind. Da ist als erstes einmal Jesus selber. Wir haben ja eben noch gerade in der Einleitung vorhin auch gehört, wie das sich zugetragen hat bei ihm mit seiner Geburt, was dann als nächstes kam. Wenn wir sein Leben anschauen, dann stellen wir fest, 3 Jahrzehnte lang lebte Jesus dann ausschließlich das, was wir eigentlich ein gut bürgerliches Leben bezeichnen würden. Er wuchs auf als Sohn eines Zimmermanns und seiner Frau. Er hat da sicherlich das Handwerk erstmal gelernt, von der Pike auf. Als kleiner Butschi dann erstmal so ein bisschen mitgeholfen, so ein bisschen aufgeräumt, sauber machen und so in der Werkstatt und dann hinterher dann auch wirklich dieses Handwerk auch erlernt. Bis zu seinem 30. Lebensjahr gibt es außer dieser einen Geschichte vom 12-Jährigen im Tempel eigentlich nichts besonders Spannendes zu berichten. Erst als Johannes, der Täufer, Jesus im Jordan tauft und als der Heilige Geist dann auf Jesus herabkommt und ihm seinen Auftrag gibt, erst da zieht Jesus aus seinem gut bürgerlichen Leben aus. Dann allerdings tut er das auch mit ganzer Konsequenz. Er sagt selber einmal in Lukas 9, Vers 58, die Füchse haben ihren Bau und die Vögel ihre Nester, aber der Menschensohn, damit bezeichnet er sich, hat keinen Platz, an dem er sich ausruhen kann. Wenn wir das hören, das klingt ja dann doch eher nach der Beschreibung eines Obdachlosen. Also nichts mehr, was mit einem gut bürgerlichen Leben zu tun hat. Da ist Jesus tatsächlich von diesem Zeitpunkt an ausgezogen. Als die Zeit für ihn gekommen war, ist er aufgebrochen aus diesem gut bürgerlichen, gesicherten Leben und seinem Aufbruch haben wir es zu verdanken, dass wir Gottes Freunde sein dürfen. Ganz Ähnliches finden wir bei den Aposteln wieder. Jesus trifft sie bei ihren Netzen oder am Zoll und interessanterweise fängt er hier nicht an, mit ihnen zu diskutieren oder zu verhandeln, nach dem Motto, hör mal Simon Petrus, wie viel müsste ich dir eigentlich zahlen, wenn du mitkommst? So, wenn du mal hier alles stehen und liegen lässt und wirklich mit mir mitgehst. Oder sag mal Levi, wenn du mit dem Zoll einnehmen fertig bist, hättest du vielleicht ein bisschen Zeit? Würdest du mal so ein bisschen mit mir mitkommen, ein paar Stunden, Tage, Wochen? Andererseits lesen wir auch nichts davon, dass die Jünger in dem Moment anfangen abzuwägen. Interessanter Gedanke, müsste man mal durchrechnen, wie man das irgendwie machen könnte. Sondern, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das persönlich sehr schwer nachzuvollziehen. Wir lesen dort in Markus 1 zum Beispiel, Jesus sagt zu ihnen, folge mir nach. Und sogleich ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm nach. Wie das wohl praktisch abgelaufen ist. Was ist denn geworden aus den Familien? Also diese Serie The Chosen versucht das ja so ein bisschen aufzugreifen, wie das denn dann auch stattgefunden hat und was das alles für Schwierigkeiten auch mit sich gebracht hat. Wir lesen aber zunächst mal einfach dieses, Jesus ruft und die Jünger brechen auf. Sie ziehen aus dem gewohnten Leben, aus ihrem Alltag. Und wir kennen das Ergebnis, wir selber sind letztlich Teil dieses Ergebnisses. Die Botschaft von Jesus hat diese Welt umgekrempelt und Jesus brauchte nicht mehr als diese 12 Leute, die bereit waren aufzubrechen und ihm zu folgen. Und das setzt sich dann fort. Durch die ganze Kirchengeschichte können wir das verfolgen, dass ganz oft gerade da, wo Menschen bereit waren, dieser Ansprache Gottes an ihr Herz zu folgen, diesem Gott, der sie im Inneren anrührt, zu vertrauen und dann einen Schritt rauszugehen, aus ihrer Sicherheit herauszugehen, dass ganz oft, gerade da, wo das passiert, dass Gott dort ein neues Kapitel in seiner Geschichte mit Menschen aufschlägt. Dass immer dann so ein, ja, sowas wie ein Quantensprung stattfindet. Etwas, wo es eine ganze Zeit lang immer so in den gleichen Bahnen läuft und plötzlich, zack, ändert sich was. Etwas Grundsätzliches, da geht es in einer anderen Richtung weiter. Das ist zum Beispiel der Grund für viele Klostergründungen in der Kirchengeschichte. Damals haben Menschen, die zutiefst und ernsthaft mit Gott leben wollten und voller Verzweiflung gesehen haben, dass diese Großkirche aber immer weiter verweltlichte. dass hier eben nicht mehr so authentisches Leben mit Gott im Mittelpunkt stand, sondern vielmehr Geld und Politik und Machtkalkül, dass die mit einmal gesehen haben, hier müssen wir raus. Wenn ich mit Gott leben will, dann kann ich hier nicht drin bleiben, einfach alles so weiterlaufen lassen wie bisher. Ich möchte raus aus einem Glauben, der sich nur noch in Ritualen erschöpft. Wo man die Dinge tut, die man immer schon getan hat und die Eltern vor einem auch schon immer getan haben. Diese Leute wollten zurück zu einem Glauben, der nach echten Herzenserfahrungen mit ihrem Gott sucht. Sie wollten wieder gepackt werden. Sie wollten nicht nur einfach so zweite, dritte, vierte Generation sein, denen man einfach sagt, ja, das ist gut so, mach das mal, lauf diese Richtung weiter. Sie wollten selber Erfahrungen machen. Heute sehen wir Klöster ja oft selber so als wieder verkrustete Gebilde, nicht wahr? Wir gucken uns die an und denken, ach, na ja, was die da vor Jahrhunderten von Jahren da mit ihrem Gesinge und Gemache und so, was denn da wohl so jetzt irgendwie was Tolles dran sein soll. Das ist damals tatsächlich das gewesen, wo Menschen ausgebrochen sind aus einer verkrusteten Kirche hinein in ein echtes Herzensverlangen. Ich möchte mit meinem Gott wieder wirklich leben. Der heilige Franziskus, so nennt ihn ja die katholische Kirche, zog aus einer reichen Familie aus, um die Armut zu wählen. Martin Luther zog aus einem geregelten Leben und erkannte im Kloster, dass Gott ihn allein aus Gnade nur annimmt. Und das war der Anstoß für diese gesamte Reformation. Wir gehen noch einen weiter, auch wenn wir die Geschichte unseres Gemeindebundes anschauen, der FBGG, der Freikirchliche Bund der Gemeinde Gottes, zu dem wir ja gehören. Und daran zu erinnern, sei in unserem Jubiläumsjahr ja mal erlaubt. Ich meine, dürfen wir ja mal ein bisschen gucken, wo stehen wir, wo kommen wir her, wo stehen wir eigentlich so in der Kirchengeschichte. Auch hier genau finden wir dieses Motiv. Die Gründer der Gemeinde Gottes sind damals ausgezogen aus einem verzweigten und zersplitterten System von Kirchen und Freikirchen. Aus diesem einen Grund, weil sie nichts mehr sein wollten als die Gemeinde des lebendigen Gottes. Die haben sich gesagt, was sollen diese ganzen Bezeichnungen, was wir alles noch irgendwie sind und wo wir uns noch voneinander abgrenzen und wir glauben aber ein bisschen mehr so und die glauben ein bisschen mehr so. Wir gehören doch einfach zu Christus und er eint uns und wir wollen nichts anderes sein als diese Gemeinde Gottes, die zusammenkommt, weil Christus sie erlöst hat. Und auch unsere Gemeinde hier im Olympiaweg gibt es im Grunde genommen ja nur noch, weil vor nunmehr, ja, mehr als 35 Jahren es hier nochmal einen neuen Aufbruch gegeben hat. Das werden viele von euch vielleicht auch gar nicht mehr wissen. Dass hier tatsächlich nur noch so 8 bis 10 alte Leutchen übrig gewesen sind, wo man dachte, nun ja, wir können eigentlich schon bald hier den Schlüssel drehen und dicht machen. Es hat hier auch einen Aufbruch gegeben, bei dem man für damalige Verhältnisse neue Formen des Gemeindelebens gegangen ist. Und bei dem sich die damals schon älteren und alten Geschwister auf ganz für sie ungewohnte Formen eingelassen haben. Neue Lieder und so ein Typ mit einer Gitarre da vorne und der da immer rumgehampelt hat neue Vokabeln. Plötzlich wurden Dinge ganz anders auch erklärt und mit neuen Begriffen irgendwie auch um sich geworfen. Und ja, auch manche Inhalte, wo man andere Schwerpunkte gelegt hat, auch da mussten diese älteren Geschwister also wirklich einen dreifachen Rittberger hinlegen, um zu sagen, okay, wir lassen uns mal drauf ein. Wir machen das mal mit. Und ich darf euch ganz ehrlich sagen, wir säßen heute nicht hier, wenn diese älteren Geschwister von damals nicht gesagt hätten, wir vertrauen dem mal. Wir machen das mal. Wir schnallen das nicht alles. Wir können auch nicht mit allem mit. Und auch mit manchen Formen nicht mit. Aber wir machen das mal. Denn wir wünschen uns, dass neue Leute zur Gemeinde hinzustoßen, dass man einen Zungenschlag findet, bei dem Menschen von heute aufhorchen und sagen, okay, das spricht mich an. Das rührt jetzt mein Herz an. Das ist etwas, wo tatsächlich Bibel praktisch wird, wo ich selber merke, oh, der meint ja mich da vorne. Da gehen wir mal einen Schritt mit. Da gucken wir einfach, wie es weitergeht. Und wisst ihr, all diese Beispiele, die machen uns doch deutlich, dass der Glaube an den Gott der Bibel und das Leben mit diesem Gott niemals etwas Statisches sein kann. Weil Leben nun mal nichts Statisches ist, sondern Bewegung, Veränderung, Wachstum, herausbrechen, sich neu entfalten, in neue Richtungen gehen. Es reichte nicht aus, dass Jesus einmal 12 Jünger berufen hat und die haben dann bis auf den einen dann eben alle hier mal ordentlich diese Welt aufgemischt. Es reichte nicht aus, dass durch die Kirchengeschichte immer wieder Menschen aufgebrochen sind aus so einem verkrusteten und verweltlichen Kirchensystem. Es reichte nicht aus, dass die Pioniere der Gemeinde Gottes vor 120, 130 Jahren ausgezogen sind aus alten Strukturen. Und es reichte nicht aus, dass wir vor 35 Jahren irgendwann auch mal so einen Aufbruch hatten. Das ist schön. Das ist nett anzuschauen. Gerade in diesem 100-jährigen Jahr unserer Geschichte. Was es da alles gegeben hat. Aber es reicht nicht aus. Wir sind nicht am Endpunkt angekommen damit. Wir können nicht sagen, so, und jetzt haben wir es. Und jetzt setzen wir uns hin und machen es uns bequem. Und so wie wir es jetzt gemacht haben, die letzten 35 Jahre oder was immer man jetzt für eine Zeitspanne annehmen will, so machen wir es jetzt immer weiter. Das wird nicht funktionieren, liebe Leute. Wir müssen an dieser Stelle neu schauen. Was sind denn unsere Herausforderungen gerade in dieser sich so rasant verändernden Welt? Wenn wir uns die Geschichte von Glaubenden und Glaubensgemeinschaften anschauen, wenn uns das etwas zeigt, dann dies. Man kann Aufbrüche nicht konservieren. So gerne wir es täten, nicht wahr? Ach, das war doch immer so schön damals. Da hat das noch alles funktioniert. Und wir waren alle so feurig dabei. Und was war das für eine tolle Zeit so miteinander. Wenn wir dabei stehen bleiben, uns immer zurückzuwünschen, ach ja, so wie da müsste es sein, das ist der Tod im Topf. Wir können Aufbrüche nicht konservieren. Jede Generation muss für sich neu entdecken und formulieren, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen in ihrer Zeit, in ihrem sich verändernden Umfeld, in ihren Herausforderungen. Leben mit Gott, mit unserem Gott, heißt immer wieder aufbrechen und ausziehen, in Bewegung geraten, in Bewegung bleiben, Neues wagen, Risiken eingehen, ein neues Land suchen, das man noch nicht kennt, das Gott einem aber verheißt. Wo er sagt, es gibt noch mehr für dich zu entdecken. Und dass wir im Vertrauen auf ihn dann auch suchen und erreichen möchten. Wollen wir das glauben? Wollen wir so glauben? Klingt einigermaßen unbequem, oder? Ich könnte mir gut vorstellen, dass der ein oder andere denkt, ja, muss ich wohl sagen, wird hier erwartet, oder? Aber tief drin irgendwie denkt, naja, wenn du meinst. Lass uns mal zu Abraham zurückkehren und sehen, wie das bei ihm so mit seinem Aufbruch und seinem Auszug dann so gelaufen ist. Weil wir ja auch bei ihm sehen können, dass er so seine Schwierigkeiten hatte. Der war jetzt ja nicht derjenige, wo man sagt so, oh, das ist ja alles einfach, wo man mit links gemeistert. Das werden wir in den nächsten Wochen noch feststellen. Wir gucken mal ganz von Anfang hin. Am Anfang steht ja erstmal diese ganz kurze Aufforderung Gottes, brich auf, Abraham. Geh fort aus deinem Land. Verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft, zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Wisst ihr, ich glaube, dass Abraham an dieser Stelle zunächst sehr genau abgewogen und überlegt hat, ob er diesem Gott, der ihn da anspricht, wie immer das man sich das vorstellen muss, das wird ja nicht erklärt, dass er, ob er dem wirklich vertrauen will und gehen will oder nicht. Aufbrechen, losziehen in ein anderes Land, das ist für die Menschen des Altertums etwas ganz anderes gewesen als für uns heute. Die haben dann nicht irgendwie mal so einen Flug gebucht, da und dahin oder so, oder sich in die Bahn gesetzt. Die Sippe, die Verwandtschaft war für einen Mann aus dem alten Orient der einzige Ort, der ihm und seiner Familie Sicherheit bot, Geborgenheit bot. Hier stand man unter dem Schutz der Verwandtschaft, unter dem Schutz der Sippschaft. Hier war man zu Hause. Und wenn man in ein anderes Land ging, dann war man Nomade, dann war man Fremdling und dem Wohlwollen der Einwohner dieses Landes ausgeliefert. Man wusste ja nicht, wie sind die drauf? Haben die schon mal was gehört hier irgendwie so von Flüchtlingen oder was weiß ich, Leuten, die ins Land kommen? Wie behandeln die die? Wie gehen die mit mir um? Und so bekommen wir an dieser Stelle einen ersten Hinweis, was ganz oft kennzeichnend ist, wenn Gott an uns eine Anfrage stellt. Wenn Gott uns herausfordert, einen neuen Weg zu gehen, dann erzeugt das oftmals erstmal Unbehagen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Und wenn ich euch jetzt hier frage, wollen wir so glauben? Und ihr sagt, ja, dann ist das ganz normal. So fühlt man erstmal. Das merkt man erstmal. Dann merkt man, nicht alles in mir will das. Also ich merke auch einen anderen Zug irgendwo hin. Weil man sich natürlicherweise fragt, ob das alles gut geht, ob Gott sich das auch wirklich alles gut überlegt hat und ob ich am Ende wirklich ankomme. Es gibt eben diese Geborgenheit in der Gewohnheit. Das gibt uns einfach ein sicheres Gefühl, wenn wir wissen, dass alles sich in richtigen Bahnen bewegt. Wenn ich weiß, was der morgige Tag bringt, weil ich weiß, gestern habe ich es gepackt und dann werde ich es morgen wahrscheinlich auch packen. Deswegen bleibt man so gerne in dem, was man bisher gemacht hat. Wir alle kennen diese Angst vor dem Neuen. Und bei manchen von uns ist sie stärker. Manche von uns sind da auch ein bisschen anders veranlagt. Die sagen, jo, endlich mal, ne? Lass mal ein bisschen weitergehen. Das ist immer auch noch ein bisschen Typsache. Aber es wird trotzdem nie ganz, wir werden nie ganz davon frei sein. Und so sehen wir das hier bei Abraham, dass er auch an dieser Stelle sicherlich überlegen musste. Jetzt einen Schritt weiter. Wie geht Gott damit um? Was macht er mit Abrahams Angst? Wie hilft er ihm? Wir sehen, dass neben diesem kurzen Befehl, brich auf, jetzt eine ganz, ganz lange Verheißung steht. Wenn du das tust, wenn du ausziehst, wenn du meinen Pforten folgst, dann werde ich dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Und ich werde dir viel Gutes tun. Und dein Name wird überall berühmt sein. Und durch dich werden auch andere Menschen am Segen teilhaben. Und wer dir Gutes wünscht, den werde ich segnen. Wer dir Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Und alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Wir können hier erkennen, Gott sieht Abrahams Angst und er geht darauf ein. Und er gibt ihm, gerade deswegen, weil er das sieht, ein großes Versprechen, macht ihm klar, das lohnt sich. Das wird für dich sich jetzt erstmal unbequem anfühlen. Aber es lohnt sich, für mich, für Gott Dinge aufzugeben. Da sind wir beim zweiten Hinweis. Immer dann, wenn wir ausziehen wollen, aus Vertrautem, Bekanntem, Erstarrten, immer dann, wenn wir weiterziehen wollen, wenn Gott uns einen neuen Weg zeigt, immer dann brauchen wir auch ein persönliches Wort von Gott an uns. Es muss nicht so gewaltig sein wie bei Abraham, aber es muss ein echtes Ansprechen Gottes an mich persönlich sein. Die Bibel nennt sowas Verheißung. Gott verheißt uns etwas, er verspricht uns etwas. Und wenn ich das merke, das ist jetzt an mich gerichtet, hier bin ich jetzt herausgefordert. Dieses persönliche Ansprechen, das muss irgendwo da sein. Wenn wir uns also jetzt heute und in den nächsten Wochen mit Abraham und mit diesem Thema beschäftigen, vom Aufbruch, vom Weitergehen, dann geht es nicht darum, dass wir alle jetzt irgendwie ganz hektisch werden. Ach Mensch, stimmt. Man müsste mal wieder, nicht wahr? Na, wir haben ja Begeisterung bei uns in unseren Werten mit drin. Boah, wir sind irgendwie zu wenig begeistert. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen mehr Begeisterung hier reinbringen und ein bisschen Schwung in die Bude und mal neue Aktionen aus dem Boden stampfen, damit die liebe Seele dann wieder Ruhe hat. Es geht als erstes nicht um Aktionismus, dass man Hauptsache was anderes macht. Es geht vielmehr darum, zuallererst neu die Ohren aufzusperren und zu fragen, Gott, was hast du mit uns vor? Wie siehst du unsere Zukunft? Was sind die Fragen, die heute dran sind, die jetzt dran sind, denen ich mich auch stellen soll? Und nun kommen wir jetzt noch zu einer Sache. Wisst ihr, es mag ja sein, dass für den einen oder anderen sich so diese Predigt heute so ein bisschen bedrohlich angefühlt hat. Ich möchte es zum Schluss nochmal positiv ausdrücken. Ich bin der festen Überzeugung, Gott ist noch nicht am Ende mit uns. Und Gott ist noch nicht am Ende mit dir. Gott denkt nicht, der, ach ja, der. Der hat irgendwann mal Ja gesagt zu mir. Und dann am Anfang war er noch ein bisschen dabei und dann war ganz lange gar nichts. Und den lassen wir noch seine Zeit auf der Erde absitzen. Ne? Und dann kommt er zu mir in den Himmel und dann ist gut. Gott denkt so nicht. Gott denkt auch nicht, ach die, ja, die stolpert sowieso von einer Krise in die nächste. Da wird sich wahrscheinlich nichts mehr tun. So denkst du vielleicht. Gott denkt so nicht. Gott möchte dich noch einen Schritt weiterführen in deinem Leben. Er möchte dein Glaubenshorizont und damit eben auch deinen ganzen Lebenshorizont noch einmal erweitern. Er möchte dich bei der Hand nehmen und dich Wege führen und durch dich Dinge tun, an die du vielleicht jetzt gar nicht denkst, die jetzt gar nicht in deinem Sichtfeld sind. Wo er sagt, schau doch mal hier, könnte das nicht ein neuer Betätigungsfeld für dich sein? Wir haben es eben schon in der Ankündigung für die Kleingruppen gehört. So klein kann es ja beginnen, wo du selber sagst, ich probiere mal was aus. Ich gehe mal hier auch einen Schritt und mach das mal ganz praktisch. Und wisst ihr, dann möchte ich zum Schluss auch noch sagen, ich bin auch überzeugt davon, Gott ist noch nicht am Ende mit uns als Gemeinde. Gott denkt nicht, ach die Olympiabegler, niedlicher Haufen, oder? Die haben ja ihren Aufbruch gehabt, so vor 35 Jahren. Und jetzt sind sie 100. Da wünschen wir ihnen noch eine schöne Rente. Ich glaube fest daran, dass Gott mit uns auch hier im Olympiaweg nochmal neue Dinge vorhat. Wenn wir die Ohren aufsperren und hören auf ihn und uns dann auch rufen lassen, und wenn wir dann bereit sind, Schritte zu gehen, ich glaube, wir haben einen lebendigen Gott, der noch etwas mit uns machen möchte.